einige von Ihnen kennen es vielleicht. Wir haben an der Universität Koblenz einen Podcast, der nennt sich Weiterdenken. Normalerweise nehmen wir den in unserem kleinen, süßen AV-Studio auf. Das Setting ist ähnlich. Es gibt zwei Sofas. Ansonsten gibt es da aber meistens nur zwei Menschen und eine Videokamera, die aber keine Videos aufzeichnet. Und danach wird es geschnitten und es ist so ganz familiär. Heute starten wir allerdings den ersten Live-Podcast. Das heißt, wir werden übertragen mit Bild und Ton. Ist auch für mich ein bisschen gruselig. Und dabei sitze ich auch noch auf einem Würfel in der Mitte einer Bühne. So, ich werde einfach mal starten und hoffe, dass der ein oder andere vielleicht noch dazukommt, sich ein bisschen nach vorne gesellt. Hier sind ganz tolle Liegestühle, wir haben Sitzkissen, wir haben hier die Bierbänke, wir haben die Getränke vom Asta und wir haben ein super interessantes Thema. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist ein Thema, von dem habe ich überhaupt keine Ahnung. Das macht so einen Podcast meistens noch spannender. Und ich dachte so, naja, damit hast du ja auch nichts zu tun. Und dann war ich, jetzt kommt so eine kleine persönliche Anekdote, gestern in der Apotheke und habe einfach nur noch meine Krankenkassenkarte abgeben müssen und die Dame gab mir ein Antibiotikum. Und da dachte ich, ach verdammt, du hast irgendwie wohl doch damit irgendwie was zu tun. Denn heute geht es um Gesundheitsdaten zwischen KI und Regulierung, neue Herausforderungen für Health Data Systems. Und wir fragen uns beispielsweise, wem gehören denn eigentlich unsere Gesundheitsdaten? Wie viel Datenschutz braucht denn die Medizin? Und wie viel Datennutzung brauchen wir, um uns weiterzuentwickeln, um Innovationen fördern zu können? Und was hat das eigentlich alles mit künstlicher Intelligenz zu tun? Und ganz überspitzt, wenn ich hier den kleinen Roboter gerade sehe, wird irgendwann zukünftig vielleicht mein Arzt so aussehen? Und finde ich das gut oder finde ich das eher nicht so gut? Da ich selbst keine Ahnung vom Thema habe, ich habe es gerade schon erwähnt, habe ich mir hier vier Expertinnen, zwei rechts, zwei links eingeladen, die sich schon mal auf dem Sofa vor ein paar Minuten es bequem gemacht haben und ihren Platz gefunden haben. Ich begrüße und ich fange sehr gerne mit der Frau an, Professor Dr. Maria Wimmer von der Uni Koblenz. Sie leitet die Forschungsgruppe e-Government. Dann haben wir daneben Herrn Professor Dr. Mike Schischu, auch von der Uni Koblenz. Ach verdammt, da sind Sie. Ach Gott. Also zu meiner Linken, Leitung Forschungsgruppe KI und Gesundheitswesen. Hier haben wir Professor Dr. Lukas Schief von der Hochschule Koblenz, Fachbereich Mathematik und Technik und Professor Dr. Andreas Maute von der Uni Koblenz vom Fachbereich 4, Dekan IT und Datensicherheit. Die nächsten roundabout 35 Minuten unterhalten wir uns zu diesem spannenden Thema und wir steigen deshalb mit einer kleinen Frage an alle ein, die so als kurzer Input gedacht ist und die auch wirklich ganz kurz beantwortet werden sollte. Und die wäre, warum werden Gesundheitsdaten in den kommenden 10 Jahren für die Medizin eigentlich so bedeutend sein? Wer auch immer starten möchte, ich überlasse es nicht Ihnen oder euch. Professor Wimmer darf starten. Wir haben nämlich hier absolute Womanpower im Moment auf der Bühne und deshalb machen wir damit direkt weiter.
Ja, warum sind diese Gesundheitsdaten so wertvoll? Wir entwickeln uns massiv in die technologischen Nutzungen. Die Daten brauchen wir, um unsere technischen Systeme auch zu trainieren und damit dann Mehrwertdienste zu generieren, insbesondere auch in der Prävention die Daten auszuwerten. Und das wird uns helfen, eben Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern.
Okay, ich nehme zwei Fremdwörter mit, die ich in dem Zusammenhang technische Nutzung, Gesundheitsdaten, Dienstleistungen, wir kommen auf das alles nochmal zu sprechen, aber auch, Herr Schiff, Sie haben auch das Wort, gerne auch von Ihnen ein kurzes Statement.
Ja, ein wichtiger Begriff ist auch gefallen, eben Prävention. Wir wissen alle, Medizin ist teuer geworden. Wir können uns unser Gesundheitssystem in der Form nicht mehr so leisten, wie wir es jetzt betrieben haben, um früher zu behandeln. Um damit auch das Ganze günstiger zu machen, brauchen wir Daten. Wir müssen Krankheiten besser verstehen. Und das können wir nur, wenn wir Daten haben, wenn wir viele Daten haben. Und wenn wir viele Daten haben, dann brauchen wir zum Beispiel KI-Systeme, um diese Datenflut überhaupt zu bewältigen.
Und jetzt darf ich nach links schauen, Professor Schischu. Hoffentlich können Sie mir das je verzeihen.
Ja, also wie gesagt, wir sind wahrscheinlich diejenigen, die da am meisten von diesen Daten profitieren. Also ich denke, das hat ganz viele Aspekte. Wenn man mal im Krankenhaus war, weiß man, wie schwer die Organisation ist. Also die Daten werden schon genutzt, um im Prinzip so ein Krankenhaus besser zu organisieren. Ja, das ist nicht trivial. Aber was wir jetzt zum Beispiel machen, ist klinische Entscheidungsunterstützung. Wir wollen einfach auch nicht nur eine billigere Medizin, nicht billiger im schlechten Sinne, sondern wir wollen auch eine bessere Medizin. Und jeder weiß, dass ständig Fehler passieren. Ja, also es passieren sehr viele Fehler im Gesundheitswesen. Die sind auch nicht ganz zu vermeiden, weil es immer um Menschen geht. Und das Zweite ist, ist auch manchmal nicht ganz klar für so einen Arzt, welche Behandlung die beste ist. Und wenn wir da, was weiß ich, 20.000 Patienten vorher gesehen haben, die hat kein Arzt im Kopf. Ja, das ist, glaube ich, so der Punkt. Die KI kann das aber. Ja, und das ist so der Hauptpunkt. Das dann zusammen als Unterstützungstool für die Behandelten und also für die Ärzte und Ärztinnen, ist, glaube ich, das ist so, zumindest unser Forschungsziel, sowas zu entwickeln. Ja? Und ohne Daten ist das nicht zu machen. Ja?
Mhm. Und bitte, Professor Maute, dann haben wir nämlich einmal alle durch und ich darf wild drauf losfragen.
Okay, gut. Also ich muss den Kollegen, Kolleginnen zustimmen. Ich denke, Daten geben uns mehr Möglichkeiten in der Diagnostik und unter Umständen sogar durch die KI-Analyse neue Erkenntnisse, wie wir sie bisher nicht hatten. Ich würde es immer gern so ein bisschen vergleichen mit den Röntgengeräten, die Ende des 19. Jahrhunderts gekommen sind. Die haben uns neue Möglichkeiten gegeben. Das MRT hat uns Ende des 20. Jahrhunderts nochmal weitergebracht. Und jetzt haben wir halt die Daten, mit denen wir dann durch die Analyse wieder weitere Schritte machen können in der Erkenntnis, was medizinische Zusammenhänge sind. Gleichzeitig muss ich natürlich dann auch sagen, dass man aus den Daten immer nur das rauslesen kann, was tatsächlich auch drin ist und nicht versuchen sollte, irgendwelche anderen Dinge rein zu interpretieren. Und deswegen man braucht immer noch den Test, was eigentlich sind die Möglichkeiten, die einem die Daten bieten.
Jetzt haben wir gerade schon so einen ethischen Aspekt reingebracht, aber ich möchte noch mal gerade zurückgehen. Professor Schischu, Sie sagten 20.000 Menschen, die hat der Arzt nicht vor sich, die hat aber die KI vor sich. Jetzt habe ich ja ganz naiv an meine Krankenkassenkarte gedacht. Die ist es wahrscheinlich nicht alleine. Also welche Datenquellen spielen denn für die Medizin der Zukunft tatsächlich eine Rolle? Von was sprechen wir denn da?
Also da muss man vielleicht unterscheiden, wo man ist. Ja. Also in Deutschland sind wir da sehr spät. Die EPA, also elektronische Patientenakte, sollte ja schon im Jahr 2002, glaube ich, eingeführt werden. Ne? Also das ist die Zeitskala, von der wir reden. Das liegt ja an unseren ja nicht immer so ganz schnellen Entscheidungsgründen. Das liegt auch am Datenschutz, muss man ehrlich sagen. In anderen Ländern gibt es das ja schon. Na, also wenn Sie zum Beispiel in Großbritannien, ich kenne mich jetzt familiär aus, zum Arzt gehen, dann haben Sie und wir gehen in London zum Arzt, wohnen aber in Liverpool, dann haben sie alle da, hat der Arzt alle Daten oder die Ärztin, ja. Was wir jetzt nutzen, sind vor allen Dingen Krankenhausdaten. Aber das wird sich ändern, wenn die EPA mal eine, also in der EPA ist jetzt noch nicht genug drin in Deutschland, dass wir da viel mitmachen können. Aber es gibt ja das Forschungsdatenzentrum in Bonn. Und da werden wir natürlich reingucken, aber ich selber werde da erst in 5 Jahren reingucken, wenn da ein bisschen was drin ist. Aber was uns interessiert, sind tatsächlich Krankheitsverläufe. Und da gibt es natürlich in den Unikliniken, wir haben ein Projekt mit dem Gemeinschaftsklinikum, gibt es natürlich die ganzen Daten, die im Krankenhaus erhoben werden. Krankenhauslabordaten, Bilddaten, ganzen Krankheitsverläufe, Arztbriefe. Das ist so das, was wir nutzen. Ja.
Also quasi in diesem utopischen Idealfall, den Sie jetzt hier skizzieren, wäre das für Sie, dass ich ein Stück weit gläsern werde, was meine Werte, Krankenhausaufenthalte, Arztbesuche und so weiter werde. Ich versuche das noch neutral zu formulieren. Und dann spricht man ja irgendwie von diesem Begriff personalisierte Medizin. So hört sich das auf jeden Fall viel positiver an. Aber was bedeutet denn dann im Endeffekt personalisierte Medizin, gerade für den Patienten, den es dann ja auch betrifft? Also was meint dieser Begriff?
Ja, das bedeutet erstmal, dass man nicht die Krankheit behandelt, sondern versucht, den individuellen Patienten zu behandeln. Am weitesten ist man aktuell damit eigentlich in der Tumortherapie, die in den letzten 10, 20 Jahren riesengroße Schritte gemacht hat. Man schaut sich nicht nur die Tumorentität an, das ist jetzt der Tumor, sondern man schaut sich das genetischen Fingerprint an von diesem Tumor und den genetischen Fingerprint von dem Patienten und behandelt dann ganz gezielt. Und das kann man sich extrapolieren auf den gesamten Menschen, eigentlich auch auf alle Krankheiten, prinzipiell von der Theorie her. Das heißt, das Ziel ist nicht die Krankheit, zu behandeln, so nach dem Motto One Fits All, sondern dass man sich individuell anschaut. Natürlich ist die Grunderkrankung die Marschrichtung, aber dann wird es eben fein individualisiert, spezialisiert auf Herrn Müller, Frau Meier oder wen auch immer. Ja, und je mehr Informationen wir haben, auch um je mehr Informationen wir über, in Anführungszeichen, das Vorleben haben, und damit meine ich wirklich das gesamte Vorleben, auch das, was der Patient mir vielleicht nicht gerne erzählt, weil er es vielleicht gar nicht weiß oder falsch wertet, das sind alles wichtige, langfristig wichtige Informationen, um dann eine maßgeschneiderte Therapie durchzuführen. Und eventuell sogar nicht nur eine maßgeschneiderte Therapie in dem jetzigen Sinne. Patient kommt mit einem, mit Beschwerden, mit akuten Beschwerden an und die ich dann, auf die ich reagieren muss als Arzt, sondern eher noch weiter gedacht, dass man vielleicht aktiv wird, wenn sich schon etwas anbahnt, wenn man solche Daten hätte, noch bevor der Patient die ersten Symptome hat.
Also ich spiele jetzt mal ein bisschen Science Fiction. Das heißt, irgendwann in vielen, vielen Jahren, man weiß ja noch nicht genau wann, wobei wir schon gelernt haben, es ist nicht alles Zukunftsmusik, würde das bedeuten, mein Telefon klingelt, mein Arzt ist dran und sagt, ach, ich habe da die Blutwerte und das habe ich jetzt mal verglichen mit dem und dem und dem und dem und da war ja irgendwann vor 20 Jahren mal das und das. Also es könnte sein, dass in 5 Jahren das und das passiert, deshalb würde ich Sie präventiv gerne einladen und schon mal untersuchen oder irgendwie überprüfen, ob nicht das und das Medikament jetzt für Sie schon interessant und wichtig wäre. Und dann kommt die KI. Stimmt das? Brauchen wir denn die KI? Also ich sehe jetzt noch nicht den Roboterarzt, aber was macht die KI da eigentlich genau in der Sache?
Also so Zukunftsmusik ist es noch nicht unbedingt. Wenn wir zurückdenken, die DBK möchte sowas ja schon machen. Das wurde ihr allerdings gerichtlich bis jetzt untersagt. Erst- und zweitinstanzlich hatten sie das Recht, dass man anhand der Datenanalyse Mitglieder der DBK darauf aufmerksam machen kann, dass es vielleicht sinnvoll wäre, gewisse Vorsorgemaßnahmen zu machen. Letztinstanzlich war das dann aber doch untersagt worden, weil die Daten dazu nicht genutzt werden sollen. Gesetzliche Krankenkassen haben eine Verpflichtung hierzu. Deswegen ist es noch gar nicht mal so weit weg. Die Frage ist aber wirklich, wie kommen wir zu diesen Ergebnissen und wie können diese Ergebnisse auch dann wie kann man anhand dieser Ergebnisse zuverlässige Aussagen treffen? Also wir müssen dann immer noch auch wieder überprüfen, ob anhand der KI-Analyse tatsächlich auch zuverlässige Ergebnisse rauskommen. Und nicht, dass ich jetzt jemand anfange zu behandeln aufgrund eines Verdachtes für Brustkrebs zum Beispiel, obwohl die genetische Untersuchung nicht vorgenommen wurde und die Behandlung nachher unnötig gewesen wäre. Deswegen brauchen wir immer wieder auch die Experten, die eben zurückschauen und überprüfen, ob das, was da gesagt wird, als Ergebnis rauskommt bei der KI, ob das dann tatsächlich auch richtig und plausibel ist.
Aber ich spiele jetzt mal das Teufelchen. Also Sie haben jetzt beispielsweise gerade die DBK genannt. Das sind ja immer noch irgendwie meine Gesundheitsdaten. Jetzt hätte ich natürlich als normaler Verbraucher Angst. Die stuft mich ja vielleicht auch hoch, wenn die sehen, verdammt, in 5 Jahren kriegt die Frau Brustkrebs. Da erhöhen wir lieber mal die Beiträge, weil die braucht dann die teure, personalisierte, individuelle Chemotherapie. Und da kann ich schon verstehen, dass man da sagt, na, das wollen wir vielleicht nicht unbedingt. Also wem gehören denn die Daten? Den Patienten, den Krankenhäusern, niemandem? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir hatten vorhin auch schon ein bisschen darüber diskutiert. Letztendlich wird über die Nutzung entschieden. Derjenige, der Daten erhebt, kann dann entscheiden, wen die Nutzung freigibt. Wenn jetzt das Daten sind, die eben auch einer Person explizit zugeordnet sind, muss natürlich die Person auch ihren Consent, ihre Zustimmung dazu geben.
Und ist das wirklich so eine Zustimmung, die ich auch nicht geben kann? Oder würde dann beispielsweise die Krankenkasse der Zukunft sagen, ja nee, sorry, dann versichern wir sie nicht?
Naja, ich glaube, wir müssen hier neu denken in der Zukunft. Und es werden sich neue auch Geschäftsmodelle entwickeln, auch gerade was Prävention betrifft. Wenn ich einen Vorteil davon habe, dass ich eben diese Daten auch der Forschung oder jemanden weitergebe, der mir dann einen Benefit zurückspiele, spielt, werde ich natürlich da vielleicht auch eher bereit sein, die Daten weiterzugeben. Und gerade für die Forschung ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass wir eben frühzeitig eben auch unsere Technologie entwickeln können, KI trainieren können, um eben dann im Gesundheitssystem auch die Mehrwertdienste leisten zu können. Und die Daten dafür sind die Grundlage. Das heißt, da müssen wir schon auch uns bewusst machen, dass wir eigentlich die Daten auch weitergeben sollen und freigeben sollen für die Forschung, damit die Tools entwickelt werden können.
Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen, so ein bisschen die Rolle der Forschung. Also vielleicht auch allgemeiner, welche Rolle spielen denn Hochschulen, Universitäten jetzt auch hier in Koblenz spezifisch, wenn es um, ich sag mal, vertrauenswürdige Datenräume und dabei auch Innovationen geht? Ich gucke jetzt Professor Mauter an, Sie dürfen sich gerne drum schlagen, aber ich glaube, er hatte vorweg gesagt, das wäre eine gute Frage für mich. Und von daher schaue ich sie jetzt spezifisch mal an, so als ersten Impuls.
Ja, also ich würde sagen, wir wissen, dass wir verantwortlich mit diesen Daten umgehen müssen. Wir sind auch beteiligt, also jetzt nicht nur ich persönlich, sondern am Fachbereich Kollegen wie der, Jan Jörns sind auch beteiligt an diesen Datenräumen. Auch Maria Wimmer ist daran beteiligt. Was wir eben sehen müssen, ist, inwiefern gesetzliche Vorgaben uns da einschränken und was wir tun dürfen. Und ich glaube, es ist viel mehr erlaubt, als wir ab und zu annehmen und denken. Das auf jeden Fall. Und die Verantwortung geht eben dann auch an uns, dass Daten nicht irgendwie unzulässig abfließen oder bekannt gegeben werden oder so. Grundsätzlich gilt ja das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also die Personen, denen die Daten zugeordnet werden können, können darüber bestimmen, wie sie genutzt werden sollen. Und da muss man das Vertrauen schaffen. Und das Vertrauen versuchen wir ja zu schaffen in der Forschung, dass wir sagen, eure Daten werden so genutzt, dass sie nicht direkt auf euch zurückgeführt werden können, sondern sie tragen zum Beispiel zu KI-Modellen bei, anhand denen wir Sepsis behandeln können oder anhand denen wir versuchen herauszufinden, was relevante Faktoren für Herzinfarkt sind oder inwiefern es bei Herzinfarktdaten, so wie sie vorliegen, jetzt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt und warum Frauen benachteiligt sind oder ob sie überhaupt benachteiligt sind da drin. Das sind ja alles Forschungsfragen, die von uns beantwortet werden. Und dazu brauchen wir eben die Daten.
Also ich fasse es mal für mich zusammen. Professor Maute, gebe ich meine Daten. Der DBK würde ich sie vielleicht noch nicht so gerne geben. Anonymisiert unbedingt, aber nicht mit Klarnamen.
Ich würde da gerne noch ergänzen. Also es geht ja, die eine Seite der Forschung ist ja die Datenräume, aber es gibt eben auch die Forschung zu Daten. Treuhandschaften, das heißt, dort werden spezifische Governance-Mechanismen auch eingerichtet, wo eben ein Datengeber dem Datennutzenden explizit die Zugänge freigibt. Und ich glaube, das wird eine Ökosystem-Entwicklung, wo wir wirklich viel präziser auch nochmal sagen können, okay, für diese Zwecke und für bestimmte Nutzungen werden bestimmte Datensätze freigegeben und für andere nicht. Und damit sind sie aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern eben auch in einem geschützten Raum und treuhänderisch verwaltet letztendlich.
Vielleicht noch ein Wort zu Gesundheitsdaten und Krankenkassen. Ich meine, die gesetzlichen Krankenkassen haben diese Verpflichtung, den Patienten, den Versicherten anzubieten, Angebote zu machen zur Prävention. Und die privaten Krankenkassen können das nicht. Ich würde jetzt aber den privaten Krankenkassen durchaus so weit trauen, dass ich sage, sie wollen das Beste für ihre Mitglieder. Allerdings wundere ich mich dann auch immer ein bisschen, wenn meine Autoversicherung mir das Angebot macht, dass ich einen kleinen Tracker im Auto habe und ich dann niedrige Versicherungsprämien zahle, warum ich meiner Krankenversicherung das nicht zutrauen würde. Das ist so eine Frage, die durchaus immer wieder im Raum steht. Also es geht auf allen Ebenen. Der Lukas und ich haben das vorher auch schon diskutiert. Amazon trauen wir, dass die anhand der Daten, die sie uns beim Kauf von irgendwelchen Dingen abnehmen, dann Angebote machen. Und bei einer Krankenversicherung oder beim Arzt sagen wir dann, ja, ich weiß ja nicht, die wollen doch nur Geschäft mit mir machen.
Also vielleicht bin ich ein misstrauischer Mensch, aber ich möchte auch keinen Trecker in meinem Auto haben. Oder ich fahre vielleicht nicht gut genug. Auch das ist möglich. Ich habe auch nicht zugestimmt
bei dem Auto.
Das ist gut. Gute Sache. Dann sind wir schon mal zwei misstrauische Menschen auf der Bühne. Gehen wir nochmal zurück. Das Gesundheitsdatenökosystem. Ich glaube, so schimpft man es ja. Ein sehr, sehr langes Wort. Besagt ja dann aber auch, dass Kliniken, Forschungseinrichtungen, andere Akteuren die Daten untereinander gegebenenfalls austauschen. Und dann frage ich mich, wie gewährleisten wir so im Sinne von Cybersecurity oder wie auch immer man das nennen mag, dass tatsächlich diese Datensouveränität auch nicht gefährdet wird?
Also eigentlich ist das auch eine Frage an Herrn Andreas, aber ich kann Ihnen da eine Geschichte erzählen. Meine Mutter, die ist 88, die kam letztens ins Krankenhaus, weil sie nicht gut gesehen hat. Kann passieren bei so einem alten Menschen. Und dann fragt sie der Arzt, was sie denn an den Augen hätte. Und sagt sie, ja, das hätten die doch schon, die wäre doch in der Ambulanz von dem Krankenhaus zur Behandlung. Und dann sagt er, ja, dann dürfte er aber wegen des Datenschutzes nicht drauf zugreifen. Das heißt also, der Datenschutz ist da ein klares Hemmnis, ja. Und ich kann nicht von einer Frau, von einem Laien erwarten, dass er mir seine Gesundheitsgeschichte erzählt, ja. Also ich denke, das ist eigentlich. Der Datenaustausch ist eigentlich eine Voraussetzung für eine gute Medizin. Das ist meiner Meinung nach das Argument. Natürlich gibt es da Gefahren. Wer das nicht will, der muss da eben sich rausnehmen. Aber dann soll er auch wissen oder sie auch wissen, dass es Konsequenzen hat. Ja? Also ich kann dann nicht erwarten, dass dann der Arzt eben alles über mich weiß, was vielleicht relevant ist für die Behandlung. Und ich glaube, in Deutschland, so wie es jetzt immer war, wo wir noch nicht mal eine EPA hatten, also Polen hat eine EPA, ja, seit wie vielen Jahren? Ich glaube 15 Jahren, ne? Großbritannien hat eine EPA und wir haben keine und da kommt ja jemand zum Arzt und der Arzt weiß nichts über diesen Patienten. Das kann also auch zu Fehlbehandlungen führen, das kann den Patientensicherheit gefährden. Das heißt also, ich würde den Datenschutz hinter den Gesundheitsschutz stellen, aus meiner Sicht, also das ist meine persönliche Meinung. Das kann jemand dann für sich persönlich anders entscheiden. Wenn Sie das anders entscheiden wollten, dann können Sie das machen. Aber Sie müssen dann sehen, das hat Konsequenzen. Ne? Das ist, glaube ich, so mein Argument. Aber für die technische Seite würde ich vielleicht den Experten...
Aber an der Technik liegt es ja, glaube ich, nicht, oder? Wo liegen denn die großen Herausforderungen?
An der Technik liegt nicht. Ich denke, es liegt auch an falsch verstandenen Datenschutz. Also ich würde nicht Datenschutz vor oder hinter den Gesundheitsschutz stellen, sondern daneben. So, es geht ja schlicht und ergreifend darum, dass die Daten der Betroffenen nicht für irgendwelche Dritten zugänglich sind, die keinen Zugriff drauf haben sollten. Und was wir dann eben schon tun müssen, ist darauf zu achten, dass bei der Übertragung dieser Daten diese entsprechend geschützt sind. Zum Beispiel durch Verschlüsselung oder zum Beispiel durch gesicherte Übertragungswege, zu denen Dritte keinen Zugang haben oder so. Diese Möglichkeiten gibt es. Das muss man schauen, dass man das eben entsprechend dann auch realisiert. Es ist vielleicht ein bisschen teurer, als wenn ich es gerade jetzt so zufällig mal ins Internet reinkegle und hoffe, dass es auf der anderen Seite wieder richtig rauskommt und dass keiner in der Zwischenzeit das abgegriffen hat. Das ist jetzt ein bisschen so leicht flapsig dahingesagt, aber die Sicherheit, die kann man einrichten.
Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, Deutschland scheint da ja eher ein Stück weit hinterher zu sein. Liegt das daran, weil wir so ein datenschutzkonformes Land sind und da so drauf pochen? Liegt das an den misstrauischen Menschen oder was ist da der Grund der Sache? Schweigen.
Ich denke, es liegt am falsch verstandenen Datenschutz. So, sorry, dass ich die Frage nochmal übernehme. Ich darf auch die Datenschutzvorlesung hier an der Universität halten und sehr viel, wenn ich auch mit Datenschutzbeauftragten interagiere, das wird dann immer wieder bestätigt, dass häufig gesagt, wir dürfen das nicht wegen Datenschutz. Das stimmt aber nicht. Also der Datenschutz würde das erlauben, unter gewissen Auflagen, dass man halt dann sagt, ja, ihr müsst die Daten schützen, ihr müsst sie vielleicht entsprechend anonymisieren, ihr müsst dafür sorgen, dass Dritte die nicht zugänglich haben, dass die sie nicht irgendwie für andere Zwecke missbrauchen. Und dann wird häufig gesagt, ja, dann machen wir es lieber gar nicht. Es gibt in der Zwischenzeit, Mike, das kannst du bestätigen, auch gewisse Verpflichtungen, dass man diese Daten einfach verwenden muss in der Forschung.
Also wir verstecken uns
ja, also vielleicht ein kleiner Anmerkung dazu noch. Ich denke, ein Problem in Deutschland ist lange Zeit die Angst gewesen, dass auch die Datenschutzbeauftragten Angst hatten, einen Fehler zu machen und dann juristische Konsequenzen daraus erwachsen. Und deswegen wurde ganz schnell Nein gesagt. Und der entscheidende, der zentrale Punkt bei der Datenschutzverordnung ist die Identifizierbarkeit der Daten. Wenn die nicht gegeben sind, sind es Nullen und Einsen. Ja, das sind Zahlen. Und wenn ich die nicht zurückverfolgen kann zu Frau Meier, Frau Müller oder wem auch immer, ja, Herrn Schneider, dann sind es einfach nur Nullen und Einsen. Ohne dass ein Patient, ein Individuum gefährdet wird. Mit diesen Daten kann man in dem Sinne keinen Missbrauch treiben, ja, weil es einfach nur Informationen sind, die aber von der individuellen Person abgekoppelt sind.
Sie sprachen jetzt gerade schon in der Vergangenheit, also ich nehme mal mit, wir haben uns da ein Stück weit hinter versteckt, hinter diesen datenschutzkonformen Geschichten. Jetzt hieß es gerade wahr. Also was verändert sich denn jetzt gerade auch in Deutschland? Worauf müssen wir uns denn eigentlich einstellen? Weil ich krieg's ja eigentlich nicht mit, außer wenn mir mein Arzt jetzt sagt, ja, das Rezept ist auf Ihrer Gesundheitskarte. Das ist so die einzige Verknüpfung, die ich herstellen kann. Also was verändert sich gerade und wohin geht denn diese Reise?
Also da kann ich vielleicht was dazu sagen. Also es gibt da große Veränderungen. Es gibt einerseits natürlich einen europäischen Rahmen. Ja? Und der europäische Rahmen, das ist die Datenschutzgrundverordnung. Da war eigentlich immer schon viel möglich, nur nicht in Deutschland. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wir nutzen in meiner Arbeitsgruppe einen Datensatz aus den Niederlanden von intensivmedizinischen Patienten und Patientinnen. Den haben wir natürlich pseudonymisiert, bei uns auf dem Computer geschützt, natürlich verschlüsselt, aber diese Daten kann man kriegen. Ja, da muss man so eine Art Schulung machen, wie man damit umgehen kann, aber man kann die kriegen. Das wäre in Deutschland bisher undenkbar gewesen, weil das kann man sich das hat vorstellen können. Aber das ist dieselbe Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, der europäische Rahmen ist klar. Da gibt es auch ein paar Präzisierungen vom Europäischen Gerichtshof jetzt, dass zum Beispiel Daten, die jetzt meinetwegen so wie der Kollege das gerade sagte, der Lukas das gerade sagte, dass ich nicht mehr zurückverfolgen kann, das ist jetzt die und jene Person, dann sind das ja auch keine personenbezogenen Daten mehr. Ja?
Also das heißt, Sie forschen jetzt mit niederländischen Daten, die aber theoretisch doch für die Forschung auch dann deutschen Patienten zugutekommen, oder?
Ja, wir forschen auch mit amerikanischen Daten, weil die leichter zu kriegen sind. Ja? Also wir arbeiten natürlich auch mit deutschen Krankenhäusern, aber es ist immer schwierig. Es ändert sich gerade, auch zum rechtlichen Rahmen ändert sich noch etwas anderes. Wir kriegen jetzt ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Das ist also, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon beschlossen wurde, aber das kommt demnächst. Und da ist eben außen, will man genau diese Kultur verändern, dass wir die Daten wirklich nutzen, zum Wohle des Patienten, ohne dass wir natürlich das machen. Ich glaube, ein Kommentar ist, wo es kritisch wird, ist in dem Moment, wo ich dann natürlich deidentifiziere. Und wenn ich zum Beispiel solche Präventivmaßnahmen machen will, dann muss ich das natürlich zum gewissen Grade machen. Aber was wir machen, ist etwas, wir trainieren Modelle, zum Beispiel jetzt für Sepsis oder wir haben jetzt auch ein Projekt für Krebs. Da sind schwerkranke Leute im Krankenhaus und dann können die hoffen, also es ist Grundlagenforschung, aber da ist die Hoffnung, dass natürlich dann der Arzt mit diesem Tool eine Unterstützung hat. Da brauche ich nichts identifizieren. Der Patient ist ja eh bekannt. Wenn ich natürlich Prävention mache über eine Krankenkasse, dann muss ich das so ein bisschen gerade. Das ist natürlich eine andere Anwendung. Und da kann es natürlich extra Schwierigkeiten geben, die ich vielleicht, aber vielleicht kann ich das auch anonymisiert machen. Wenn ich sage, ich habe einen KI-Algorithmus und ich dem traue dem, das ist dann der Nachteil, dann muss vielleicht gar kein Mensch drauf gucken, sondern ich kriege automatisch die E-Mail von der DBK, gucken Sie mal auf Ihre Cholesterinwerte, was ich dann, und vielleicht weiß die DBK gar nicht, wer das ist, welcher Patient. Ne?
Das Horrorszenario, das malen wir jetzt nicht weiter mit den Cholesterinwerten. Da unterbreche ich. Wir sind nämlich gerade eigentlich in so einen etwas positiveren Flow gekommen. Also ich spiele ja gerne das Teufelchen und es war jetzt alles ne, datenschutzkonform und man hat Angst und so weiter und so fort. Aber mit diesen Daten geschehen ja auch, ne, also auch hier an der Universität, an der Hochschule, da geschehen ganz tolle Dinge mit. Ne? Also Sie haben das gerade schon so ein bisschen angedeutet, ein bisschen, ich sag mal, kryptisch formuliert. Gerne nochmal irgendwie in einfachen Worten. Ich weiß jetzt gar nicht, wem das Projekt alles gehört, aber irgendwie geht es ja auch darum, beispielsweise Chemotherapien individueller auf den Menschen anwenden zu können. Vielleicht dazu gerade mal so 2, 3 Sätze, damit wir auch erfahren, was das eigentlich Tolles bewirken kann, wenn wir denn bereit sind, auch unsere Daten halt eben herzugeben.
Ja, ich glaube, das ist jetzt mein Projekt. Da ging es um, also was wir machen, ist eben versuchen, Behandlungen zu optimieren. Und es ist halt so, für alles muss man Dosierungen haben. Ja, man muss wissen, wie viel. Und das ist was anderes, wenn da eine ältere Frau mit einem metastasierenden Brustkrebs da ist, die kann vielleicht nicht so eine hohe Chemotherapie mehr aushalten. Vielleicht gibt es auch andere Patienten, die eine jüngere Frau kann vielleicht eine höhere haben, aber vielleicht gibt es auch zwischen zwei, sagen wir mal, 75 Jahre alten Frauen Unterschiede. Die eine ist noch super fit, die andere nicht. Ja? Und uns geht es darum, da sind wir wieder bei der individualisierten Medizin oder Präzisionsmedizin, diese anhand von Daten zu finden, welche Dosis ist denn für welche Patientin genau die richtige. Und das können wir von der Methodik auch für andere Krankheiten machen, aber wir haben das jetzt mal ausprobiert für Brustkrebs und Lungenkrebs. Und da geht es darum, wirklich den Behandlungsaufwand ins Verhältnis zu den Nebenwirkungen zu setzen, zu sagen, wie viele Nebenwirkungen sind wir bereit, kann diese Patientin überhaupt verkraften? Ich meine, wir wissen, dass alle sind schwerkranke Leute. Und wir wollen halt wirklich für diese Patientinnen das Beste rausholen. Das ist genau die Idee.
Ja. Und wenn ich das richtig...
Ja? Vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Kommentar. Man muss sich klar machen, dass in der Medizin nach wie vor noch ganz viel Trial and Error existiert. Ja, man versucht's. Weil, wie gesagt, man behandelt nicht den individuellen Menschen aktuell. Das ist aber jetzt wirklich nicht der Medizin anzukreiden, sondern wir haben keine andere Möglichkeit. Das heißt, man behandelt in Anführungszeichen, man fängt an, ich habe das Krankheitsbild und dann fange ich an zu behandeln. Und zwar, man kann sich das vorstellen wie ein Mittelwert. Ja, und wir alle sind irgendwo in der Nähe. Die meisten sind am Mittelwert, aber es gibt auch eine ganze Menge Menschen, die sind ganz weit weg vom Mittelwert. Und die brauchen eventuell eben das andere Medikament oder eine andere Dosierung. Oder ich muss bei einem bestimmten Patienten darauf aufpassen, dass eine bestimmte Kombination nicht geht, die vielleicht bei dreien von uns funktionieren würde, oder bei vieren und bei der einen Person nicht. Und wenn wir mehr Informationen haben und vielleicht auch prädiktive Modelle, die vorhersagen, wie es sich entwickelt, an irgendwelchen Markern, die so versteckt sind, dass man normalerweise als Arzt, der auf die Kurven guckt, sie gar nicht entdecken kann, weil es kleine Informationen sind. Wenn wir solche Informationen haben, und die wird uns, so ist zumindest die aktuelle Einstellung oder unsere Hoffnung, die wird es die KI geben mit den geeigneten Modellen, dann ist man eben als Arzt eher in der Lage, frühzeitig und richtig zu reagieren und eben nicht sagen, okay, nehmen wir mal heute die blaue Pille, nee, morgen weiß ich, nee, hat nicht so gut funktioniert, dann versuchen wir mal lila und wenn die nicht geht, nehmen wir grün, ja, und wenn das auch nicht funktioniert, geben wir vielleicht zwei davon und dann einer höheren Dosierung. So schlimm, wie es jetzt vielleicht überspitzt jetzt ausgedrückt habt, ist es natürlich nicht. Es gibt natürlich Guidelines und es gibt bestimmte Prozeduren, die man einhält. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, das zu beschleunigen, ja, und gerade bei schwerstkranken Patienten oder Patienten, die viele Krankheiten haben, ja, wenn wir älter werden, sind wir nun mal immer gesund und dann sammeln sich so die Krankheiten an und dann wird es halt immer schwieriger.
Und dabei hilft uns dann KI. Wie wird das denn in Zukunft sein? Vertrauen wir irgendwann der KI mehr als dem Arzt? Ist das ein Zusammenspiel oder wie wird das funktionieren?
Also ich denke, dass wir den Human in der Loop gerade im medizinischen Bereich weiter brauchen werden, aber dass eben der Arzt mit Unterstützung der KI viel, viel bessere Diagnostik machen kann, wie Lukas das auch schon gesagt hat. Und darauf werden wir vertrauen. Ich glaube, die reine KI-Diagnostik, ich bin zumindest ein Mensch, der würde ich selber nicht vertrauen. Aber andere Menschen haben andere Risikoeinschätzungen und werden das vielleicht besser vertrauen.
Ich meine, vielleicht auch gerade nochmal ein Punkt. Die KI kann uns auch auf neue Dinge aufmerksam machen oder auf Sachverhalte, die wir bis jetzt nicht so in Betracht gezogen haben. Bei der Herzdiagnostik kann man immer sehen in Herzdaten, dass es viel schwerer ist für Frauen, Herzinfarkte zu diagnostizieren anscheinend anhand dieser Daten als bei Männern oder auch eine Disposition für einen Herzinfarkt. Wir haben die Daten jetzt auch hoch und runter analysiert. Wir haben versucht, den Bias rauszubekommen. Unsere letzte Erkenntnis war dann, dass für Frauen anscheinend nicht die richtigen Daten erhoben werden, weil wir können die Vorhersage für einen Herzinfarkt anhand der Daten, die wir hatten, können wir für Frauen nicht auf dieselbe Ebene bringen wie für Männer, egal was wir getan haben. Das ist für mich so ein Indikator, wo ich wieder zu einem Mediziner gehen würde und sagen, auch mal, gibt's da vielleicht was anderes? Ist da was anderes relevant? Ist vielleicht der Cholesterinspiegel bei den Frauen irgendwie anders?
Schon wieder relevant, der Cholesterinspiegel.
Also es ist auch das Gewicht und es ist das Alter und es sind, aber die Standarddaten, vielleicht gibt's da nochmal Daten. Ja. Und ich glaube, das kann den Medizinern dann auch helfen zu sagen, ja, da mag etwas sein, was wir bis jetzt noch nicht betrachtet haben.
Daran anschließend eine letzte Abschlussfrage, ein letztes Statement. Ich mache das auch immer bei den normalen Podcast-Aufzeichnungen. Wir schauen ein Stück weit in die ganz ferne Zukunft, in eine wünschenswerte Utopie. Einen ganz kurzen Abschlusssatz, gerne von jedem. Wo ist denn die Medizin, unsere Daten in Kombination mit KI, vielleicht wirklich weit gedacht in 50, 60 Jahren? Wie sieht es dann aus? Herr Shishu möchte anfangen.
Also ich glaube, wir werden uns an KI gewöhnen, so wie wir uns heute daran gewöhnt haben, dass eben wir Auto fahren. Ja? Also ich glaube, die wird irgendwie allgegenwärtig sein. Insbesondere in der Medizin geht es ja nicht darum, jetzt irgendwie eine allgemeine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die sozusagen uns kontrolliert. Das sollte immer ein Hilfsmittel bleiben. Ne? Aber wir haben, wenn ich jetzt vielleicht mal den Vergleich habe, es gibt ja heute OPs, wo auch Ärzte schon an Robotern sitzen. Also es sind keine richtigen Roboter, sondern die bewegen halt diese Skalpelle über irgendeine Fernsteuerung, weil sie es kein Mensch mehr so präzise hinkriegt. Mhm. Ja, so. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo dann früher vielleicht ein Chirurg gesagt hat, nee, aber ich will doch selber schneiden. Ja, und das ist wahrscheinlich auch bei der KI so. Ich wage keine Prognosen in 50 Jahren, weil...
Wer wagt das?
Weil das... Also ich muss sagen, das KI-Feld bewegt und ich hätte zum Beispiel vor 20 Jahren nicht für möglich gehalten, dass wir bei den Large Language Models oder auch bei den KI-Agenten, wo wir jetzt sind, so weit kommen. Das hätte ich vor 20 Jahren selber nicht geglaubt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das hätten die meisten nicht geglaubt. Also deswegen...
Sie dürfen sich überbieten. 50 Jahre haben wir schon mal nicht, aber vielleicht Professor Wimmer?
Ja, ich mache auch keine Prognose dahingehend, aber ich möchte einen Gedankengang reinbringen, nämlich wenn alles nur mehr KI getrieben ist, was ist die Rolle des Menschen? Ich glaube, wir werden dann vereinsamen, was wir jetzt ja schon tun, noch viel mehr. Und unsere soziale Kompetenz geht komplett verloren. Und dann haben wir aber andere psychologische Probleme, die wir vielleicht jetzt noch nicht so behandeln müssen. Wo ist der Mensch dann? Und das ist meine Frage, die ich in den Raum stellen würde. Wenn alles nur mehr KI ist, ich stimme Mike Shishu zu, die KI wird Alltag sein. Das ist Faktum. Aber wir müssen uns Gedanken machen, wie wir selber in unserem sozialen Umfeld agieren werden und wie sehr wir auf die Technik vertrauen werden.
Wenn das für die beiden anderen... Möchten Sie noch? Sie dürfen
ja,
noch.
Ja, ich möchte noch.
Dann glaube, versuchen Sie mal, das Abschlussstatement zu toppen. Ich bin gespannt.
Ich werde es versuchen. Ich bin der Meinung, dass in 50 Jahren KI kein aktives Thema mehr sein wird, sondern dass es ein Tool ist, wie viele anderen. Und dass die Entscheidung, bleiben wir beim Gesundheitsbereich, dass die Entscheidung immer noch der Arzt trifft oder die Ärztin. Und die KI im Hintergrund aber im Extrem hilft und uns weiterbringt. Dass wir gesünder leben, später krank werden und länger fit bleiben. Davon bin ich fest überzeugt.
Okay, ich würde auch das... Professor Mountain, das letzte Wort. Ich gebe Ihnen 10 Sekunden.
Ich stimme voll zu, weil die Verantwortung kann nur der Mensch übernehmen und nicht die Maschine. Und deswegen wird es so sein, dass es einen Menschen zum Schluss braucht, der die Entscheidung trifft.
Okay, auch das, ich muss es ja zugeben, jetzt hatten wir 3, 4 wunderschöne Abschlussstatements. Ich möchte damit den Podcast schließen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie dabei waren. Die Kamera hat uns durchgehend aufgezeichnet. Das Ganze wird also auch noch als Voice-Over, also nur tatsächlich als Podcast ausgestrahlt, sowohl einmal als Video als eben auch als Voice. Wir sind einmal von Gesundheitsdaten meiner Krankenkassenkarte über ein ganzes Gesundheitsdatenökosystem hin zur KI zu vertrauen, zur personalisierten Medizin, zur Chemotherapie, hin zu, wo ist eigentlich der Mensch? Und der Mensch braucht immer noch das, ne, man braucht ihn wegen der Verantwortung, gegangen, geschlittert, wie auch immer. Und das in sportlichen, ja, 40 Minuten. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Sie bekommen auch noch ein kleines Präsent. Es ist der schon bekannte Reiseführer der Region Koblenz. Und einmal zumindest von meiner Seite, und ich glaube, es waren auch ein paar aufmerksame Zuhörer dabei, vielleicht sogar mehr auf YouTube als hier auf dem Mikado-Platz. Vielen, vielen Dank an Sie alle. Und ja, ich applaudiere einfach mal. Ich applaudiere mal ins Mikro. Hier haben wir noch ein paar. Danke Ihnen. Und hier auf der Bühne findet tatsächlich direkt der nächste Live-Podcast statt. Mein Kollege Christoph Asche übernimmt den. Es geht in eine ganz andere Themenrichtung. Das darf er auch gerne selbst ankündigen. Er wird von mir nämlich dieses wunderschöne Headset-Mikrofon bekommen. Und dann geht's einmal in Richtung Nachhaltigkeit. Und ich glaube, er hat 3 Gäste auf der Bühne. Und es ist ein fliegender Wechsel. Ja, jetzt wird die Bühne wieder weiblicher, aber es tut mir so leid. einmal schnell das Geschlecht gewechselt und wieder zurück. Also danke, dass Sie alle da waren. Und ich übergebe jetzt einmal herzallerliebst an meinen Kollegen Christoph Asche aus dem Referat Kommunikation mit seinem Live-Podcast, den er jetzt in fliegenden Wechseln mit dem Headset-Mikrofon anmoderieren wird.